Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Nach dem Gebet die Proteste. In Ägypten kommt es vielerorts wieder zu blutigen Krawallen. Mindestens 12 Menschen sterben. Dann Eskalation im Libanon. Der syrische Bürgerkrieg kriecht langsam ins Nachbarland. Hilfe für Familien. Bedürftige sollen weniger bezahlen für die Krankenkasse. Und schließlich Wahlkampf in Deutschland.
Ich habe mich engagiert und bin auch voll eingestiegen. Schlafe noch etwa 4-5 Stunden die Nacht, weil ich richtig reinpowere. Denn wir wollen erklärtes Ziel schaffen, in den Bundestag reinzukommen.
Wir, das ist hier die Alternative für Deutschland. Sie will weniger Europa und ein bisschen mehr Schweiz. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Auf den Straßen Kairos und in anderen Städten Ägyptens bekämpfen sich auch heute Anhänger des gestürzten Präsidenten Mursi und die Sicherheitskräfte. Die Muslimbrüder hatten zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Dabei sind erneut zahlreiche Menschen getötet worden. Auslandredaktor Daniel Voll.
Schüsse, Explosionen, Tränengas, der Zorn der Muslimbrüder entlud sich schnell in Straßenkämpfen. Dem Ruf der Muslimbrüder zur Protestdemonstration nach dem Freitagsgebet folgten Zehntausende, nicht nur in Kairo, auch in zahlreichen anderen Städten im ganzen Land. Polizei und Armee hatten vorsorglich wichtige Gebiete im Stadtzentrum von Kairo abgesperrt. Am symbolbeladenen Tahrirplatz, vor wichtigen Gebäuden und an Straßenkreuzungen waren gepanzerte Fahrzeuge und bewaffnete Soldaten postiert. Zu ersten Straßenschlachten kam es, als Demonstranten eine Polizeistation angriffen und mit Molotow-Cocktails bewarfen. Auch in der Nähe des Außenministeriums seien Kämpfe ausgebrochen, melden Agenturen. Dabei sei nicht klar, ob zuerst Demonstranten Steine und Flaschen geworfen oder ob Sicherheitskräfte geschossen hätten. Viele Anhänger der Muslimbrüder hätten sich inzwischen bewaffnet und seien zum Kampf entschlossen, melden Reporter westlicher Medien aus Kairo. Das ägyptische Staatsfernsehen zeigte Bilder von Zivilisten mit Kalaschnikows. Unklar sei allerdings, ob die Schützen nicht Polizisten in Zivilkleider seien, sagten Journalisten. Sie berichten von chaotischen Szenen. Verletzte würden in Privatautos und Taxis ins Spital gebracht. Ein Journalist will allein in einer Moschee im Stadtzentrum über 20 Tote gesehen haben. Wie viele Menschen bei den Straßenkämpfen in Kairo ihr Leben verloren haben, ist unklar. Offizielle Quellen sprechen von 50, darunter auch zahlreiche Polizisten. Zu Straßenkämpfen kam es aber nicht nur in Kairo. Auch aus zahlreichen anderen Städten des Landes melden Agenturen gewaltsame Auseinandersetzungen. Zum Beispiel aus Alexandria, der zweitgrößten Stadt Ägyptens, einer Hochburg der Islamisten, sowie aus anderen Städten im Nildelta oder am Suezkanal.
Das war Daniel Voll. Und nun die weiteren Nachrichten des Tages mit Yvonne Lambrecker.
Die Kantonspolizei Zürich hat um 17.30 Uhr einen Alarm ausgelöst. Der Grund ist ein Großbrand in einer Lagerhalle mit sehr starker Rauchentwicklung. Der Rauch sei aber nicht gesundheitsschädigend, sagte die Kantonspolizei auf Anfrage. Betroffen ist das Gebiet Fellanden-Schwärzenbach. Dort kann es auch zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, das Gebiet Fellanden-Schwärzenbach großräumig zu umfahren. Das Eidgenössische Departement für Auswärtiges EDA rät von sämtlichen Reisen nach Ägypten ab. Das gelte insbesondere für Touristen. Bisher hatte das EDA die Badeorte am Roten Meer noch als sicher erachtet. Die Reiseveranstalter Kuoni, TUI und Hotelplan teilten mit, Kunden könnten Reisen ans Rote Meer nun spesenfrei umbuchen oder annullieren. Die Unruhen in Ägypten bedrohen auch die Kulturgüter des Landes. Plünderer haben bereits ein archäologisches Museum in der südlichen Provinz Almania überfallen. Fast alle der 1100 Exponate wurden dabei gestohlen. Und es seien weitere Plünderungen und Diebstähle zu befürchten, berichtet die Nachrichtenagentur DPA. Sie stützt sich dabei auf die Aussage eines Ägyptologen mit Kontakten ins Land. Die Aufhebung der allgemeinen Wehrpflicht kommt bei den Stimmberechtigten schlecht an. 57% lehnen die Initiative der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, XOA, ab. Nur 35% würden sie annehmen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts GFS Bern im Auftrag der SRG von Anfang August. Bei den anderen beiden Abstimmungsvorlagen vom 22. September ist der Ausgang offen. Bei der Liberalisierung des Arbeitsgesetzes zur Lockerung der Öffnungszeiten bei Tankstellenjobs sind Befürworter und Gegner gleich stark. Das Epidemiegesetz rund um die umstrittene Impffrage würden 49% annehmen. Mit 39% sind aber die Gegner überraschend stark. Der Krankenkassenverband Santé Suisse schlägt Massnahmen vor, wie die Versicherungsprämien ausgewogener gestaltet werden könnten. Gemäss Santé Suisse ist die Belastung vor allem für Familien sehr hoch. Der Verband schlägt darum vor, Familien entgegenzukommen. Dazu sollten Kinderprämien gesenkt werden und Jugendliche sollten höhere Rabatte erhalten. Als dritte Maßnahme schließlich soll der sogenannte Risikoausgleich verfeinert werden, also der Ausgleich zwischen Krankenkassen mit vielen kranken Menschen und Krankenkassen mit mehrheitlich gesunden Menschen. Die Stadtregierung von La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg hat ihrem Mitglied Jean-Charles Legris sämtliche Dossiers entzogen. Dem SVP-Politiker werde Mobbing vorgeworfen, schreibt die Regierung. Einige Übergriffe kämen sexuellen Belästigungen nahe. Im Departement des Beschuldigten herrsche ein Klima der Angst, heißt es. Legris selbst bestreitet die meisten Vorwürfe. Er steht seinem Departement weiterhin pro forma vor, hat aber keinerlei Entscheidungsbefugnisse mehr. Die Schweiz und China wollen gemeinsam den illegalen Handel bekämpfen und den Austausch und Erhalt von Kulturgütern verbessern. Bundesrat Alain Berset hat dazu in Peking ein Abkommen unterzeichnet. Darin gehe es um archäologische Funde aus der prähistorischen Zeit bis 1500 nach Christus, hieß es beim Departement des Innern. Die Schweiz ist ein wichtiger Handelsplatz für Kulturschätze. Weiter schlossen die beiden Länder eine Vereinbarung ab zur Lebensmittelsicherheit sowie der Qualität von Heilmitteln. In Bulgarien hat die Regierung aus Sozialisten und der Türkenpartei eine Machtprobe im Parlament bestanden. Sie setzte durch, dass die Ausgaben im laufenden Jahr um 250 Millionen Euro erhöht werden und überstimmte das Veto des Staatspräsidenten. Ausschlaggebend waren die Stimmen der nationalistischen Partei Ataka, die sich diesmal der Regierung anschloss. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.961 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.121 Punkten, plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23,48 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,65 Rappen. Das Wetter. Morgen Samstag bleibt es sonnig mit Quellwolken in den Bergen. In den Alpen sind am Nachmittag einzelne lokale Schauer möglich. Die Temperatur erreicht 27 bis 30 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Der Libanon im Sog des syrischen Bürgerkriegs. Der Nachtverkauf im Urteil der Stimmbürger. Die Familien unter der Last der Krankenkosten. Dann des Teufels Advokat, ein Nachruf auf Jacques Vergès, der besonders gern Nazis und Terroristen verteidigte. Der Aufstand der Auslandschweizer.
Wenn Schweizer in Frankreich leben und in der Schweiz etwas erben, finden die das nicht normal, dass es in Frankreich besteuert wird.
Nur, wie ist das zu ändern? Und schließlich seltsame Parteien. Sie lernen sie kennen in unserer Serie zu den Wahlen in Deutschland. Echo der Zeit. Es war gestern bereits das dritte Mal seit diesem Frühling, dass im Süden Beiruts eine Bombe explodierte. Die Folgen waren verheerend. 18 Menschen starben, gegen 300 wurden verletzt. Noch am Abend übernahm eine radikale sunnitische Gruppe die Verantwortung. Ihren Anschlag versteht sie als Warnung an die schiitische Hisbollah, die im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite des Assad-Regimes steht. Ich habe Philipp Scholkmann in Beirut gefragt, wie tief ist der Libanon denn schon im Sog des Syrienkriegs?
Schon ziemlich tief drin. Libanon war ja eigentlich seit dem Beginn des Syrienkriegs ein Aufmarschgebiet für sunnitische Rebellen, vor allem im Norden. Aber seit andererseits auch die mächtige Hisbollah, eben diese schiitische Miliz, vor allem im Süden, ist die stark ebenfalls und ganz offen mitmischt auf der Seite des syrischen Regimes. Seither sind die Spannungen doch sehr gestiegen und Anschläge wie der von gestern, die zeigen eben, welche Risiken gerade die Hisbollah mit ihrem Einsatz im Nachbarland eingeht und wie prekär die Lage inzwischen eben doch geworden ist.
Über ein Jahrzehnt lang tobte auch im Libanon ein Bürgerkrieg bis 1990. Wie weit haben die aktuellen konfessionellen Spannungen dort ihre Wurzeln?
Sehr stark, denke ich. Das Ende des Bürgerkriegs hat nur ein sehr prekäres neues Gleichgewicht gebracht, damals zwischen Christen, Sunniten und Schiiten. Und es gibt hier sogar Leute, die sagen, der Bürgerkrieg habe eigentlich gar nie wirklich aufgehört. Er sei höchstens eingefroren auf Druck der jeweiligen Schutzmächte, also Saudi-Arabien bei den Sunniten und Iran bei den Schiiten. Einfach in der vagen Hoffnung auf irgendeine Aussöhnung, die aber doch nie wirklich gekommen ist. Und jetzt kommt der Syrien-Konflikt seit mehr als 2 Jahren und die zunehmend konfessionelle Rhetorik überhaupt in der Region, diese Rede vom großen Kampf Sunniten gegen Schiiten. Und das ist natürlich Gift für einen kleinen, multikonfessionellen Staat wie Libanon, der noch immer eben sehr darum ringt, die eigenen konfessionellen Gräben zu überwinden.
Was unternimmt denn die Regierung in Beirut, um den Konflikt zwischen den Sunniten und den Schiiten zu entspannen?
Sie kann eigentlich gar nicht viel unternehmen. Sie ist nur noch eine Statthalterregierung. Die offizielle Regierung wurde entlassen, eben wegen dieser Spannungen. Sie verwaltet im Moment das Land einfach in der Hoffnung auf bessere Zeiten vielleicht. Die Wahlen wurden auch verschoben. Und die Wortführer der verschiedenen Konfessionen, die scheinen auch zu verharren in dieser Abwartehaltung. Vielleicht ist das sogar gar keine schlechte Strategie im Augenblick für Libanon in dieser Unsicherheit. Offiziell kann man sagen, gilt eigentlich eine Nicht-Einmischungspolitik, was Syrien betrifft, eben gerade um die inneren Konflikte nicht zu schüren. Aber diese Nicht-Einmischungspolitik ist angesichts der politischen Realitäten natürlich längst Makulatur.
Im Libanon leben mittlerweile rund 500.000 syrische Flüchtlinge. Welche Rolle spielen denn Sie? Wie passen Sie in dieses Bild?
Sie wurden zunächst und ich denke weiterhin in vieler Hinsicht auch mit bemerkenswerter Offenheit empfangen. Dabei hilft natürlich, dass die beiden Länder sehr eng miteinander verwoben sind, auch mit verwandtschaftlichen Banden über die Grenzen. Aber sie sind natürlich für den kleinen Libanon eine große wirtschaftliche Belastung auch, die Flüchtlinge. Man denke, 500.000 Flüchtlinge oder mehr, je nachdem wie gezählt wird, in einem Land mit weniger als 5 Millionen Leuten. Das ist objektiv einfach sehr viel. Und es gibt neben der Gastfreundschaft durchaus auch Vorbehalte zunehmend. Viele der Flüchtlinge sind Sunniten und es gibt die Angst, dass diese Neuankömmlinge das labile Gleichgewicht der Volksgruppen verändern könnten oder dass es zu Schulterschlüssen kommt zwischen radikalen Kräften auf beiden Seiten, aus beiden Ländern. Das heißt, unter den Flüchtlingen auch gewaltbereite Extremisten sein könnten.
Das war Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Und die schiitische Hisbollah lässt sich nicht einschüchtern, eben melden Agenturen. Wenn er gebraucht werde, dann ziehe er höchstpersönlich in den Syrienkrieg. Das hat der Hisbollah-Chef Nasrallah erklärt. Sollen die Tankstellenshops an den Autobahnen in der Nacht das gesamte Sortiment verkaufen dürfen oder nicht? Darüber stimmen wir in 4 Wochen ab. Nun zeigt die erste repräsentative SRG-Umfrage, dass das Nein-Lager stärker ist als erwartet. Überraschend skeptisch ist die bürgerliche Basis. Monika Zumbrunn.
Für die Bürgerlichen geht es um die Wurst im wörtlichen Sinn. Die Tankstellenshops an den Hauptverkehrsachsen sollen rund um die Uhr Bratwürste und Tiefkühlpizza verkaufen dürfen. Heute gilt in der Nacht ein Verkaufsverbot für alles, was gebraten oder auch gebacken werden muss. Absurd finden die Befürworter der gelockerten Ladenöffnungszeiten. Im Parlament stimmte die bürgerliche Mehrheit noch geschlossen dafür. An der bürgerlichen Basis allerdings sieht es anders aus. Claude Longchamp vom Forschungsinstitut GFS Bern.
Wir haben auf der rechten Seite nicht so eine eindeutige Situation. Wir haben eine konservative Bevölkerung, namentlich auf dem Land, namentlich aber auch in der Westschweiz, die eher der Meinung ist, das Ganze braucht es eigentlich nicht. Vielleicht sogar auch ein bisschen Konkurrenz befürchtet für Gewerbebetriebe.
Das macht zum Beispiel die Nein-Parole des Bäcker-Confiseur-Meisterverbandes deutlich. Eine Analyse des Abstimmungskampfes zeigt, beide Lager können mit ihren Argumenten punkten. Die Befürworter sehen im erweiterten Angebot ein gesellschaftliches Bedürfnis. Die Gegner bekämpfen die 24-Stunden-Gesellschaft. Das politische PAT, 47% dagegen, 46% dafür, zeige die Ambivalenz bei dieser Vorlage.
Es geht nicht mehr um die klassische Gegenüberstellung zwischen Unternehmer und Arbeitnehmer. Das war die Frage des 19. Jahrhunderts. Sondern es geht heute um die Arbeitnehmer. Sind sie in erster Linie Arbeitnehmer-Konsumenten oder sind sie in erster Linie Arbeitnehmer-Produzenten? Und je nachdem sagt man Ja oder Nein zu diesem Gesetz.
Claude Longchamp geht von einem knappen Ergebnis aus. Ob Ja oder Nein, die Prognose will er nicht wagen. Auch die Revision des Epidemiengesetzes ist umstritten. Die Gegner warnen vor Zwangsimpfungen und treffen einen Nerv beim Stimmvolk. Für eine Behördenvorlage ist das Epidemiengesetz denkbar schlecht gestartet. Mit nur 49% Ja-Stimmen und mit satten 39% Nein.
Wir haben eine globalisierungskritische linke, grüne Seite gegen diese Vorlage. Wir haben aber auch eine parteipolitisch ungebundene Seite, die sich vom Staat nichts vorschreiben lassen will, die ebenfalls sehr negativ reagiert hat auf diese Gesetzesvorlage.
Die Befürworter sind indes leicht im Vorteil. Allerdings müssen sie sich im Abstimmungskampf noch sputen. Das Zünglein an der Waage dürften die Parteilosen spielen, beim Epidemiengesetz wie auch bei den Tankstellenöffnungszeiten.
Monika Zumbrunn. Durchgeführt hat die SRG Trendumfrage das Forschungsinstitut GFS Bern, und zwar zwischen dem 5. und dem 9. August. Die Fehlerquote liegt bei plus minus 2,9%. Die Krankenversicherung ist ein kostbares Gut. Sie macht teure Behandlungen und Spitalaufenthalte überhaupt erst möglich. Aber das Gut ist nicht nur kostbar, es kostet auch etwas. Die Krankenkassenprämie kann insbesondere ärmere Familien stark belasten, das zeigt eine neue Studie. Die Politik hat das Problem zwar erkannt, aber bei der Lösung, da hapert's. Geraldine Eicher.
Von jeder 100 Franken Note in der Haushaltskasse gehen 7 Franken weg für die Krankenkassenprämie. 7% nämlich werden im Durchschnitt für die Prämie bezahlt. Jeder dritte Haushalt zahlt gar mehr als 8%, vor allem Haushalte mit Kindern, zeigt die Studie auf, die der Krankenkassendachverband Santé Suisse machen ließ. Es brauche gezielte Erleichterungen für Familien, folgert Santé Suisse. Es gebe zwar schon Prämienverbilligungen, es brauche aber einen neuen Topf. Familien sollen künftig keine Kinderprämien mehr bezahlen, zumindest einige Familien, schenkt Santé Suisse-Direktorin Verena Nold ein.
Nur Kinder von Familien, die einkommensschwach sind, erhalten diese Subventionen. Wenn man eben alle Kinder entlasten würde, wäre das sehr, sehr viel teurer für alle anderen, die das mitfinanzieren müssen.
Der Krankenkassenverband hofft auf Unterstützung in Bundesbern. Dort sind die Belastungen von Familien längst ein Thema, doch eine politische Lösung ist nicht in Sicht. Der Krankenkassenverband ziele jedenfalls in die richtige Richtung, sagt CVP-Nationalrätin Ruth Humbel. Sie versucht seit 3 Jahren, die Kinderprämien ganz abzuschaffen und erntet dabei große Kritik.
Schnell werden die Gratiskinder eigentlich reklamiert. Dabei ist ja eben ganz klar festzuhalten, das geht einfach um eine Entlastung bei den Prämien. Und da sind natürlich politisch die Diskussionen sehr kontrovers.
Bedenken gegenüber einer kompletten Abschaffung der Kinderprämien hat auch SP-Nationalrat Jean-François Steiert. Er will nicht, dass auch Reiche keine Prämien mehr für ihre Kinder bezahlen müssen. Wenn, dann nur Familien mit schmalem Budget oder Alleinerziehende.
Das heißt, der Ansatz von Santé Suisse, verbilligen dort, wo es wirklich nötig ist, der ist wirklich interessant und wir werden uns den genau anschauen.
Wie andere Ideen auch. Alle sind aber bisher an der Finanzierung gescheitert. Die Kassen wollen nicht eine Prämie abschaffen, weil es andere Prämien zusätzlich belastet. Die Kantone wollen es nicht über Steuergelder finanzieren. Nationalrat Toni Bortoluzzi zweifelt an der Notwendigkeit. Die Unterschiede bei den Belastungen seien gering, das belege die Studie. Die SVP werde zweifellos gegen Gratis-Kinderprämien ankämpfen.
Wenn man einer Gruppe Entlastungen bietet, dann hat sie eine andere Gruppe zu bezahlen oder sie wird dem Staat angelastet.
Die Unterschiede bei den Belastungen seien tatsächlich nicht so groß, räumt Verena Nold von Santé Suisse ein. Das hat mit der Studie zu tun. Sie basiert auf einer gesamtschweizerischen Modellrechnung. Zwischen den Kantonen bestehen durchaus große Unterschiede. In zahlreichen Kantonen sind Familien stärker belastet, als es die Studie zeigt. Es brauche Erleichterungen, das zeige sich etwa bei den Betreibungen, sagt Verena Nold.
20% der Betreibungen, die es in der Schweiz gibt, sind Betreibungen für Krankenkassenprämien, die nicht bezahlt werden. Und das ist doch ein Zeichen dafür, dass eben diese Belastung ständig steigt und dass man das ändern muss.
Einfach umzusetzen wäre eine weitere Santé Suisse-Idee zur Entlastung der Familien. Junge bis 25 sollen höchstens noch die Hälfte einer Erwachsenenprämie bezahlen. Das könnten die Kassen schon heute so regeln. Sie tun es nur immer seltener, aus Rentabilitätsgründen.
Er verteidigte einige der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts. Den Nazi-Kriegsverbrecher Klaus Barbie, den Terroristen Carlos und Saddam Hussein. Jetzt ist der französische Staranwalt Jacques Vergès mit 88 Jahren gestorben. Der Nachruf von Rolf Pellegrini.
Er war kein Mann für brave Bürger. Er war kein Mann gängiger Meinungen. Er war kein Mann der konventionellen Wohlanständigkeit. Er war ein Provokateur, eiskalt lächelnd, ein Zyniker, ein geschliffener Mephisto. Und er sprach auch so wie Gründgens Mephisto im Faust. Kalt und charmant, sanft und messerscharf, einschmeichelnd witzig, glatt und hart, dialektisch unwiderlegbar. Jacques Vergès verteidigte, wer für den Mann der Straße nicht zu verteidigen ist, nicht verteidigt werden kann. Den ehemaligen Gestapo-Chef, den Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, den Terroristen venezolanischer Herkunft Carlos alias Illich Ramirez Sanchez, der im Auftrag palästinensischer Gruppen aber nicht nur tätig war. Er verteidigte Khieu Samphan, der Staatschef war, als in Kambodscha die Roten Khmer mit ihrem Blutregime herrschten, und schließlich auch den serbischen Diktator Slobodan Milosevic. Im Prozess gegen Barbie weigerte sich Vergès, Zeugenaussagen über dessen Gräueltaten anzuhören. Stattdessen griff er Israel, Frankreich und andere Nationen an, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Die Spieße der Anklage wurden gegen die Kläger umgedreht. Diese Taktik, für die es einige Unbefangenheit, ja Unverfrorenheit braucht, nannte Vergès «Défense de la rupture». Vergès war der Sohn einer Vietnamesin und eines französischen Diplomaten. Er wuchs auf der Insel La Réunion auf, wurde Kommunist, studierte in Paris, wo er Pol Pot und Khieu Samphan kannte und kämpfte in der Résistance an Seiten von de Gaulle. In den 50er Jahren war er als unerbittlicher Antikolonialist bekannt. Damals erreichte Vergès, einer der brillantesten Köpfe Frankreichs, den Star-Status, den er anstrebte und für den er alle erforderlichen Qualitäten mitbrachte. Er verteidigte Algerier, die von Frankreich wegen Terrorakten angeklagt waren, als Freiheitskämpfer der FLN mit großem Propagandaerfolg gegen seine eigene kolonialistisch-imperialistische Heimatnation. Vergès war, wenn er auftrat, Kraft seiner Persönlichkeit immer im Rampenlicht, aber sein Leben blieb geheimnisumwittert. Er kannte viele Diktatoren und viele Killer und Terroristen. Er sei, so hieß es, ein Freund unter anderem von Pol Pot und von Mao Zedong, von Che Guevara und Saddam Hussein gewesen. Er unterhielt Beziehungen zu Geheimdiensten, aber Genaues ist da nicht bekannt. 8 Jahre lang, zwischen 1970 und 1978, verschwand er von der Bildfläche geheimnisvoll. Dann tauchte er wieder auf. Wo er während dieser langen Jahre war, sagte er nie. Es blieb sein Geheimnis und jenes der Leute, die seinen Aufenthaltsort kannten, aber ihn nicht verraten wollten. Denn Vergès wusste wohl zu viel über zu viele Leute und Dinge, von denen man offiziell in den Staatskanzleien nichts zu wissen vorgibt.
Rolf Pellegrini über eine äußerst schillernde Persönlichkeit. Es ist 18 Uhr und fast 24 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit dem dicken Hals der Suisse en France und den schönen Träumen der deutschen Protestparteien. Die fünfte Schweiz ist unzufrieden, denn mit dem neuen Erbschaftssteuerabkommen mit Frankreich können auch Auslandschweizer in Frankreich besteuert werden, wenn sie erben. Keine leichte Aufgabe für den französischen Botschafter in der Schweiz. Er reiste heute nach Davos an den Auslandschweizer Kongress. Seine Aufgabe? Wogen glätten. Inlandredaktor Roland Wermelinger.
Michel Duclos lobt die Schweiz. Der 63-jährige Karrierediplomat mit Stationen in Moskau, Berlin, New York ist seit einem Jahr Botschafter für Frankreich in der Schweiz. Und als Spitzendiplomat beherrscht Duclos den souveränen Auftritt vor kritischem Publikum. Sein Lob für die tüchtige Schweiz, die er schon als Bub in den Ferien in Morsch kennengelernt habe, wirkt nicht anbiedernd. Sein Land verteidigt er kompromisslos, aber ohne dabei arrogant zu wirken. Auch die vor allem im Westen kritische Schweiz hofft Duclos werde einsehen, dass das Erbschaftssteuerabkommen, das der Bundesrat kürzlich unterzeichnet hat, eine gute Sache sei.
J'ai confiance personnellement dans le pragmatisme des Suisses qui verront que dans ce texte encore une fois leurs intérêts sont parfaitement préservés.
Jean-Paul Eschlimann wanderte vor 40 Jahren nach Südfrankreich aus und versteht die Franzosen irgendwie. Frankreich braucht Geld, sagt er. Klar holt man es dort, wo es liegt, bei den vielen reichen Franzosen in der Schweiz.
Damals hatte man den Eindruck, dass Frankreich relativ gut regiert wurde und dass die Ressourcen im Grunde genommen in Frankreich genügen würden. Jetzt ist es so, dass wir sind in der Krise. Und in dieser Krise ist es jetzt so, dass Frankreich einfach unbedingt Ressourcen haben muss.
Nur, dass neben den reichen Franzosen auch viele Auslandschweizer im Netz der französischen Steuerfischer landen, das sei ein großes Problem und der Bundesrat habe es leider zu wenig deutlich angesprochen, bedauert Rudolf Wieder, Direktor der Auslandschweizer Organisation.
Wenn Schweizer in Frankreich leben und in der Schweiz etwas erben, finden die das nicht normal, dass es in Frankreich besteuert wird, was die Erben zwingen kann, wenn sie ein Haus erben beispielsweise, das verkaufen zu müssen, weil sie die Erbschaftssteuer anders gar nicht bezahlen könnten.
Denn während die meisten Schweizer Kantone die Erbschaftssteuer abgeschafft haben, drohen in Frankreich hohe Steuersätze bis zu 40%. Auch Edouard Landolt ist ein Schweizer in Frankreich, im elsässischen Saint-Louis, gleich neben Basel. Von dort verfolge er das Geschehen in beiden Ländern genau und der Bundesrat setze sich zu wenig ein für sie.
Dann wissen wir nicht, was die französische Regierung macht. Wir wissen nicht, was die Schweizer Regierung macht. Wir hängen in der Luft.
Anzug und Seitenscheitel des französischen Botschafters Michel Duclos sitzen perfekt. Etwas blass und mit leiser Stimme wirbt er für Verständnis, weist freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass es legitim sei, einen Vertrag von 1953 neu zu beurteilen. In 60 Jahren verändere sich viel, zum Beispiel die Lust, in die Schweiz auszuwandern, bei reichen Landsleuten. Das neue Erbschaftssteuerabkommen richte sich nicht gegen Schweizer, sondern wolle vor allem verlorene Franzosen zurück in die französische Rechtsordnung führen. Die Reaktionen auf Frankreichs Erbschaftssteueroffensive fielen in der Westschweiz sehr harsch aus. Als Imperialist und Raubritter wurde Paris beschimpft. Das hatte selbst den galanten Staatsmann Duclos schockiert.
Je le dis franchement, il y a certaines réactions qui m'ont paru excessives.
Klar könne man ein Abkommen auch kritisieren, aber immerhin habe man auf Wunsch der Schweiz verhandelt und habe gemeinsam und nach geltenden Spielregeln eine Lösung gefunden. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass das Erbschaftssteuerabkommen im Schweizer Parlament scheitern wird. Dann droht Frankreich damit, den Vertrag einseitig aufzulösen. Einmal mehr hat die Schweiz also die Qual der Wahl. Welche der beiden Kröten schmeckt wohl besser?
Roland Wermelinger hat diese Frage zum Schluss seines Beitrags gestellt. Deutschland wählt in 5 Wochen einen neuen Bundestag. Anlass für uns, regelmäßig über das zu berichten, was die Menschen in unserem Nachbarland beschäftigt. In Bayern, in Sachsen und diese Woche in Nordrhein-Westfalen. Und da fällt auf, leidenschaftlich wird dieser Wahlkampf bis jetzt nicht geführt. Viele Deutsche haben sich wohl schon darauf eingestellt, dass die alte Kanzlerin auch die neue Kanzlerin sein wird. Das fördert die Wahllethargie und die wiederum könnte eine Chance sein für die Protestparteien. Doch wo sind sie, die kleinen Alternativen zu den Großen? Simon Fatzer hat sie in Düsseldorf gefunden.
Ja, nehmen Sie sich weg. Vielen Dank auch und schönen Sonntag.
Tag der offenen Türe im Landtag. Hier kann man zwirbeln um Kleinigkeiten, nicht etwa um Politiker, die man wählen könnte. Für die Kleinen wäre es eh klar, die orange Maus vom Fernsehen.
Hier kommt sie.
In Kindergröße watschelt sie direkt zum Stand der Piratenpartei, wo heftig gebastelt wird.
Wir sind ja bei Piraten und wir machen gerade hier einen Piratenschiff fertig. Mama, Papa und Lotti.
Doch Politik ist kein Kinderspiel. Das mussten die 20 Piraten lernen, als sie vor einem Jahr in den größten Landtag von Deutschland einzogen. Im Gepäck hohe Erwartungen der Wähler, wie sich Fraktionschef Joachim Paul in seinem nüchternen Büro erinnert.
Dann ist dann so unterschwellig die Hoffnung da bei den Leuten, es muss sich innerhalb eines halben Jahres schon was ändern. Und das ist natürlich völlig unrealistisch. In der Politik läuft vieles oft sehr, sehr langsam.
Frisch und neu waren die Piraten, doch dann gab es in Düsseldorf nur Schlagzeilen und peinliche Personaldiskussionen.
Wir liefern das dann auch auf dem Silbertablett, dieses Skandelchen. Das ist unglücklich, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite ist es aber auch Bestandteil unserer Kultur, dass wenn bei Piraten gestritten wird, dass das nicht hinter verschlossenen Türen passiert, sondern dass offen gestritten wird. Wobei ich sagen muss, wir haben uns noch nicht geprügelt.
Joachim Paul hat seine Fraktion nicht im Griff. Jeder stimmt, wie er will. Der Partei fehlt auch ein Gesamtprogramm. Transparenz ist die Hauptforderung. Den Skandal um die Geheimdienstüberwachung konnten sie trotzdem nicht nutzen. Obwohl sie aktiv seien, würden sie einfach nicht wahrgenommen. Schwierig, so die Wähler bei Laune zu halten. Die Umfragewerte dümpeln bei 2-3%. Dabei hatten es die Piraten doch geschafft, viele Nichtwähler an die Urne zu bringen.
Wenn die jetzt ein zweites Mal frustriert werden, dann wäre das eine sehr unglückliche Entwicklung. Man muss gerade den Leuten deutlich machen, passt mal auf, es ist schwieriger als gedacht. Gebt uns noch für diese Wahl noch mal die Stimme und beim nächsten Mal können wir da wieder neu schauen, können wir die Bilanz aufmachen.
Aber um die vielen Unzufriedenen bewerben sich noch andere.
Hallo, grüßen Sie. Schön, ach, ich habe gerade so im Stau gestanden.
Kerstin Garbracht hetzt in die Lounge des schicken Breidenbacher Hofs. Überhaupt powert sie jetzt für die Alternative für Deutschland, dass die in Berlin mehr macht als die 3% der Umfragen.
Also für mich ist das noch zu wenig, da gibt es überhaupt nichts. Ne? Ich habe mich engagiert und bin auch voll eingestiegen, schlafe noch etwa 4-5 Stunden die Nacht, mehr schaffe ich nicht und das auch am Wochenende durch, weil ich richtig reinpowere und in mir alle anderen, die sich engagieren, genauso. Denn wir wollen erklärtes Ziel schaffen, in den Bundestag reinzukommen.
Die elegante, perfekt geschminkte Akademikerin braucht nur in den Spiegel zu schauen, um zu wissen, wen die AfD abholen will.
Ich bin schon lange nicht mehr so begeistert über die deutsche Politik, habe mich in den letzten Jahren, wenn Bundestagswahl gewesen ist, mehrfach hingeschleppt und nicht wählen kam nicht in Frage. Dann habe ich in der Wahlkabine gestanden und habe mich geärgert. Jetzt war der Anstoß da, dass ich gesagt habe, okay, jetzt springe ich in die Bütt und engagiere mich halt, denn es muss sich endlich was ändern, so kann es nicht weitergehen.
Statt FDP zu wählen, wirbelt sie jetzt gegen die angeblich alternativlose Politik von Kanzlerin Merkel. Bekannt ist nur der Anti-Euro-Kurs.
Also natürlich, das Euro-Thema ist das Prominenteste. Daran hängt sich erstmal alles auf. Aber es ist nicht das Einzige. Es ist ganz wichtig, dass die Alternative für Deutschland auch mehr direkte Demokratie fordert. Und das möchte sie so umsetzen, dass sie sagen, wir wollen mehr Volksentscheide. Und zwar nach Schweizer Vorbild.
Die elitäre Partei, strikt geführt, hat in eindrücklichem Tempo Landesverbände aufgestellt.
Also die Alternative für Deutschland ist zu unserem großen Leidwesen, muss ich jetzt mal sagen, draußen noch gar nicht so bekannt, wie wir das gerne hätten. Und dann gibt es eine ganze Menge Gerüchte, die nicht gerade sehr zweckdienlich sind. Da muss sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden.
Solche Aufklärungsarbeit versucht auch ein Parteikollege bei der Schweizer Journalistin zu machen.
Göringer, grüß dich. Ich wollte dir noch was Wichtiges geben für Ihr Interview.
Der Ökonom präsentiert einen wohlwollenden Artikel in der Wochenzeitung Junge Freiheit. Kerstin Garbracht kennt die Zeitung nicht, wohl aber der deutsche Verfassungsschutz. Er hat sie lange beobachtet, weil sie rechts außen steht. Mit dieser rechten Ecke möchten viele in der Partei eigentlich nichts zu tun haben. Die rechte Ecke aber möchte mit der AfD zu tun haben. Das sorgt für Gerüchte. Ob die junge Partei die rechtskonservative Lücke füllen kann, die das deutsche Parteiensystem offen lässt, noch ist alles im Fluss.
Also ich habe doch keine offiziellen AfD-Visitenkarten. Ich muss Ihnen jetzt eine von meinem Beruf geben.
Bestellt sind sie. Mal schauen, wie viele es dann braucht.
So.
Bevor wir weiterfahren, jetzt eine aktuelle Meldung der Kantonspolizei Zürich.
Die Kantonspolizei Zürich teilt mit: Um 17.30 Uhr wurde wegen eines Großbrandes mit starker Rauchentwicklung ein Alarm ohne Sirene ausgelöst. Folgendes Gebiet ist betroffen: Fellanden und Schwärzenbach. Folgende Auswirkungen sind möglich: sehr starke Rauchentwicklung, Atembeschwerden infolge Lösungsmitteldämpfen, sowie große Verkehrsbehinderungen im vorgenannten Raum. Die Bevölkerung wird aufgefordert, die nachfolgenden Verhaltensanweisungen strikt zu befolgen. Das Gebiet Fellanden-Schwärzenbach ist weiträumig zu umfahren. Begeben Sie sich in ein Gebäude, schließen Sie die Fenster und Türen und stellen Sie Lüftung und Klimaanlagen ab. Hören Sie Radio, wir informieren Sie weiter.
Und jetzt zurück nach Deutschland. Die Alternative für Deutschland und die Piraten machen sich beide Hoffnungen auf den Einzug in Berlin. Wir haben es eben gehört. Simon Fatzer sprach mit dem deutschen Parteienforscher Thomas Poguntke über die beiden Parteien und das Protestpotenzial.
Thomas Poguntke, Sie geben ein Seminar unter dem Titel Pirates and Other Strange Parties, also seltsame Parteien, seltsame Piraten. Nun sind aber die Piraten hier im Landtag in Düsseldorf eingezogen und kämpfen mit ganz normalen Problemen. Sind die überhaupt noch so seltsam?
Die sind schon noch seltsam, weil sie noch nicht genau wissen, für was sie alles stehen. Also sie sind sehr schnell ins Parlament gekommen und mussten da sozusagen die Parteibildung nachholen. Das ist ihnen bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig gelungen. Sie arbeiten noch an ihrem Programm. Sie haben auch nur noch teilweise arbeitsfähige Strukturen. Also da ist noch viel nachzuholen. Seltsam sind sie aber vor allem deshalb, weil man sie nicht so richtig in dem üblichen Links-Rechts-Spektrum einordnen kann. Sie sind wohl eher links der Mitte, aber sie haben eben mit der Netzpolitik ein Thema für sich entdeckt, das nicht so einfach zuzuordnen ist.
Und seltsam ist doch eigentlich auch, dass eine Partei, die noch gar nicht weiß, wie sie steht zu vielen Themen, einfach so gewählt wird.
Das ist sicher seltsam. Das weist aber darauf hin, dass die Wähler zunehmend ungebunden sind und auch bis zu einem gewissen Grade unzufrieden sind mit den anderen Parteien. Und zu den anderen etablierten Parteien gehören ja mittlerweile auch die Grünen. Und wir sehen am Elektorat, das ist jung, das ist überwiegend männlich, tendenziell eher besser gebildet. Das sind Menschen, die sich mit den gegenwärtigen etablierten Parteien wenig anfreunden können.
Die Piraten sind in einige Landesparlamente eingestiegen und zwar mit recht großem Erfolg. Jetzt gibt's wieder eher einen Dämpfer. Sie haben vorhin auch beschrieben, dass sie ziemlich Probleme doch noch haben. Sind die gescheitert?
Es ist zu früh, hier endgültig ein Verdikt zu sprechen. Die Piraten haben ganz sicher dort Schwierigkeiten gehabt, in Länderparlamente einzuziehen, wo es um viel ging. Sie sind dort eingezogen, wo es große Frustration mit den anderen Parteien gab, beziehungsweise wie im Saarland, wo schon zuvor angekündigt worden war, es gibt ohnehin eine große Koalition. In solchen Fällen fällt es immer leicht, Protestparteien zu wählen. In einer Situation wie Niedersachsen, wo es um die Regierung ging, um die Abwahl oder um die Wiederwahl des Ministerpräsidenten, da sind sie gewissermaßen hinten runtergefallen. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie das auf Bundesebene sich darstellen wird. Der Wahlkampf scheint nicht besonders hohe Emotionen zu wecken, sodass es sein kann, dass das zugunsten der Piraten sich auswirken kann.
Sie sagen, das sind die Enttäuschten, die Protestwähler, die Piraten wählen. Jetzt haben sie etwas an Glanz verloren. Wo gehen die denn hin?
Das muss man abwarten. Man weiß aus den Wählerstudien, dass viele aus dem Lager der Nichtwähler kamen. Dort können sie auch wieder hin zurückgehen. Wenn es bei Bundestagswahlen dann sozusagen um die wichtigste Regierung im politischen System geht, dann kann es natürlich auch sein, dass solche Wähler dann wieder taktisch eine der anderen Parteien wählt, weil sie die Regierungsbildung mit im Hinterkopf haben.
Jetzt gibt es ja eine neue Partei, die Alternative für Deutschland, die verspricht auch wieder Neues. Wäre das eine Möglichkeit für die enttäuschten Piratenwähler?
Bei Protestwählern kann man nie ausschließen, dass es hier Wechselbeziehungen gibt. Allerdings muss man sagen, die Alternative für Deutschland hat tendenziell ein ganz anderes Wählerklientel im Blick, nämlich die enttäuschten bürgerlich-konservativen Wähler, die unzufrieden sind mit der Politik der Bundesregierung hinsichtlich der Euro-Rettung und die auch generell wohl ein Unbehagen mit dem mangelnden konservativen Profil der CDU teilen.
Das heißt, das ist jetzt wirklich diese konservative Protestpartei, die so lange gefehlt hat und die viele Wissenschaftler eigentlich schon lange vorausgesagt haben.
Es sieht so aus, als ob die Alternative für Deutschland genau diese Nische besetzen will und auch kann. Wie erfolgreich sie dabei sein wird, bleibt noch abzuwarten. Bislang leiden sie darunter, dass sie nicht wirklich charismatische Führungsfiguren haben.
Wie groß ist denn das Potenzial dieser Partei?
Potenzialschätzungen sind sozialwissenschaftlich sehr, sehr schwierig. Man kann aber deutlich sehen, dass es bei günstigen Umständen sicherlich für 5% reichen könnte. Wie gesagt, es ist schwierig, hier den Einzug in den Bundestag zu schaffen im konservativen Spektrum, wenn man nicht überzeugende Führungsfiguren hat.
Sie sprechen schon 1989 von den ratlosen Riesen, den Volksparteien quasi in der Krise. Wieso diese Erosion?
Zunächst mal muss man sagen, dass es eine Debatte über die Krise der Volksparteien eigentlich fast so lange gibt, wie es die Bundesrepublik gibt. Man kann aber inzwischen auch sagen, dass die Verankerung der Parteien in der Wählerschaft auf verschiedenen Dimensionen schwächer wird. Das heißt, wir haben mehr Wechselwähler, wir haben deutlich weniger Parteimitglieder, wir haben auch tendenziell weniger Zufriedenheit der Bürger mit den Parteien, sodass es insgesamt hier schon Erosionsprozesse gibt. Die haben sich in Deutschland noch nicht so stark ausgewirkt wie in vielen anderen Ländern, wo wir bisweilen relativ starke rechtspopulistische oder andere Protestparteien haben. Der Extremfall ist Italien natürlich, wo es fast nur noch Protestparteien gibt. Aber es gibt in Deutschland natürlich auch so ein unterschwelliges Potenzial. Und die Alternative für Deutschland ist eine Partei, die sich jetzt dieses Potenzial auf der bürgerlich-konservativen Seite zunutze machen will. Die Piraten sind eine andere Partei, die sich das zunutze machen will. Und natürlich profitieren auch die Linken bis zu einem gewissen Grade von solchen Proteststimmungen.
Das war der deutsche Parteienforscher Thomas Poguntke. Die Fragen stellte Simon Fatzer. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.